alleine gebucht und dann alleine rübergefahren und dann warst du auf dieser Insel.
Ja, also ich stand im Wasser, wollte in eine Welle reinspringen und dadurch habe ich mir leider einige Halswirbel verletzt.
Die Welle hat dich praktisch nach unten am Boden gedrückt.
Mit dem Kopf komisch aufgekommen. Dann wusste ich, ab dem Moment, irgendwas stimmt nicht, ich kann gar nichts mehr bewegen.
Oh.
Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten, die das Leben schreibt. Ich sitze gerade in der Physiopraxis meines Vertrauens beim Physioteam Linden in Amberg und genau hier habe ich von einer Geschichte erfahren, die mich ja sehr bewegt hat. Die heutige Geschichte handelt von einem jungen Mann, für den sich sein Leben an nur einem einzigen Tag im April letzten Jahres komplett verändert hat. Ein Moment, ein Sprung, ein Augenblick, der alles auf den Kopf gestellt hat. Mein heutiger Gast heißt Luca Buchenberger. Er war sportlich, ehrgeizig, voller Pläne, mitten im Studium, engagiert im Vereinsleben und im Leistungssport unterwegs. Und dann kam dieser 17. April 2025, ein Tag, der sein Leben in eine völlig neue Richtung gelenkt hat. Ich bin sehr dankbar, dass er sich bereit erklärt hat, mit mir heute zu sprechen, offen, ehrlich und nahbar. Drum, lieber Luca, schön, dass du da bist. Servus.
Servus.
Ich weiß gar nicht, wie alt bist du eigentlich?
Ich bin 21 Jahre alt.
Es gab bei dir im Leben einen Tag, wo wirklich alles sich nach links gedreht hat, sage ich jetzt mal. Ich würde aber gerne nicht gleich zu diesem Tag gehen, ich würde ganz anders starten. Wie bist du aufgewachsen? Wo kommst du her? Jeder, der jetzt sagt, Luca, wer bist du?
Ja, also ich bin in Amberg aufgewachsen, habe 3 Geschwister. Eine große Familie also. Ja.
Also ein echtes Stadtkind sozusagen.
Vielleicht jetzt nicht auf Berlin-Niveau, aber schon im städtischen Umfeld eher aufgewachsen. Natürlich auch oft durch den Sport in der Natur unterwegs, aber ja.
Also Amberg ist so eine Stadt mit, wie viele Einwohner wohnen eigentlich in Amberg? Weiß ich
gar nicht. Circa 50.000.
Circa 50.000, also eine schöne Kleinstadt. Du sagst schon, Sport war dir immer sehr wichtig. Was hast du alles gemacht?
Also wirklich Sport von A bis Z Sportarten. Also natürlich vor allem Triathlon, also Schwimmen, Radfahren, Laufen, aber auch neben der Schule auch früher schon immer geklettert, gebouldert, auch Ski gefahren, alles Mögliche eigentlich, was man sich so vorstellen kann.
Mir fehlt jetzt das Bayern-Liebstes, nämlich der Fußball.
Ganz früher tatsächlich, aber dann irgendwann habe ich mit dem Triathlon angefangen und das hat mir dann irgendwie mehr Spaß gemacht.
Also hast du auch so Langdistanzen gemacht mit 180 Kilometer Radfahren, 40 Kilometer Laufen oder nur die Halbdistanzen?
Ich habe Kurzdistanzen gemacht, also Liga-Wettkämpfe, also eher kürzere Distanzen, dafür ist halt da das Tempo umso schneller.
Was hat dir der Sport gegeben?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, also zum einen ist es ja auch Disziplin. Ich denke, wenn man Triathlon macht oder, sag ich mal, auf viele Wettkämpfe auch absolviert, dann muss man im Training dranbleiben, um am Ende da irgendwie mithalten zu können. Und man muss dazu sich auch motivieren können oder halt auch, sag ich mal, eine Portion dann auch Ehrgeiz und so weiter mitbringen. Also das prägt einen schon.
Ich finde es ja bewundernswert mit 16. Jeder will feiern, jeder will raus, jeder will Party machen. Warst du auch ein Partylöwe oder bist du jemand, der sich ausschließlich dem Sport verschrieben hat?
Nein, also ich habe schon sehr viel mich auf den Sport fokussiert. Aber das schließt es ja nicht unbedingt aus. Also klar, dass man jetzt irgendwie sich jedes Wochenende irgendwie komplett abgeschossen hat, das war bei mir nie so. Ich konnte das sehr gut kombinieren, sage ich mal.
Im Sport total fokussiert, warst du in der Schule auch so fokussiert oder war dir die Schule egal?
Also die Schule war mir jetzt nie egal, aber ich sag mal, bis zum Punkt, wo, sage ich mal, die Noten ins Abitur geflossen sind, da war jetzt eher die Schule zweitrangig, da war schon eher der Sport. Da habe ich trainiert, bin nach Hause gegangen nach der Schule und ja, danach habe ich so das Notwendigste, sage ich mal, gemacht. Bin damit eigentlich auch relativ gut gefahren mit dieser Strategie und dann in der Oberstufe, also sprich da, wo dann die Noten an Bedeutung gewonnen haben, beziehungsweise ins Abitur eingeflossen sind, da habe ich dann halt schon Gas gegeben.
Was studiert ein Luca Buchenberger?
Wirtschaftsingenieurwesen.
Du hättest auch Lehramt Sport machen können.
Das stimmt, das wäre zum Beispiel auch naheliegend gewesen, aber dann trotzdem dieses technische Interesse oder sag ich mal, diese in Kombination mit der Wirtschaft finde ich schon extrem spannend. Zum Beispiel, wie kann ich etwas effizienter machen oder nicht nur aus technischer Sicht, vielleicht auch aus wirtschaftlicher Sicht dann kombiniert.
Wo hast du studiert und wann hast du mit deinem Studium begonnen?
Ich habe in Karlsruhe studiert, ein duales Studium bei Siemens. Ich habe in 2023 angefangen nach meinem FSJ.
Und hast dann praktisch bis 2025 das Studium durchgezogen, nebenbei deinen Triathlon gemacht und alles war gut.
Genau, meinen Sport gemacht, studiert, hat bis 2025 sehr gut geklappt.
Du hast das Reisen noch nicht angesprochen. Wir gehen ja jetzt dann gleich in den April 2025 nach Malaysia. Was zum Teufel machst du in Malaysia? Jeder fliegt an Goldstrand oder nach Malle, aber nein, der Luca muss nach Malaysia. Warum Malaysia?
Das hängt jetzt tatsächlich auch mit dem Studium zusammen. Und zwar, ich habe ein Auslandssemester dort absolviert, beziehungsweise die Chance dazu bekommen. Und ja, Malaysia, das lehnt man natürlich dann nicht ab, weil es ist natürlich schon ein sehr interessantes Land, sage ich mal. Es ist sehr international. Viele verschiedene Leute dort, die studieren, aus verschiedenen Nationalitäten. Und sowas finde ich extrem spannend. Und deswegen habe ich da natürlich sofort Ja gesagt und ja, wollte dort ein Auslandssemester absolvieren.
Wann bist du dann rübergeflogen? 2025 dann wahrscheinlich.
Genau, also 10 Tage vor dem Unfall bin ich erst in Malaysia angekommen.
Ach, du hast noch nicht mal zum Arbeiten drüben angefangen, du hast dich praktisch gerade akklimatisiert.
Ja, genau, und dann bin ich halt ein paar Tage früher angereist, um das halt zu checken, weil das ist halt natürlich schon weit weg. Und dann macht man sich doch trotzdem die Gedanken, okay, hat das jetzt wirklich alles geklappt mit der Wohnung? Wie läuft es genau ab? Und muss ich noch irgendwas davor besorgen? Und deswegen bin ich ein paar Tage früher angereist und hatte dann halt auch die Zeit und habe dann halt auch diesen Ausflug auf die Insel gemacht nach Langkawi.
Ich war noch nie in Malaysia. Wie stellt man sich das vor? Ist die Kultur so wie bei uns? Sind die fortschrittlicher als Deutschland? Oder sagst du, naja, eigentlich ist es ein drittes Weltland. Wie, hol uns mal ab.
Also, um ehrlich zu sein, viele denken immer, oh, Malaysia, das ist so, ja, nicht auf diesem deutschen Niveau. Wenn man mal dort ist, ich glaube dann, und die Gebäude sieht, ich glaube, in diesem Moment wird einem klar, dass es nicht so ist. Also, speziell, also ich war in Kuala Lumpur, also in der Hauptstadt, und es ist da schon im Vergleich zu Hamburg, sage ich mal, fast wie Science Fiction. Die Gebäude dort sind riesig. Riesige Glasfassaden, extrem beeindruckend, sage ich mal, wenn man da mal dazwischen ist, zwischen so Skyscrapern, sage ich mal. Man denkt, oder viele denken es nicht, aber es ist sehr, sehr weit, vor allem in den Hauptstädten, klar, in solchen Ländern, wenn man mal aus der Hauptstadt geht, dann merkt man schon, also ich war ja nur 10 Tage da, aber interessanterweise konnte ich da extrem viele unternehmen in diesen 10 Tagen, war ehrlich gesagt auch kaum am Handy. Und habe viele Ausflüge gemacht und da hat man dann schon gemerkt, okay, je weiter ich von diesem Stadtkern weggehe, desto ländlicher wird's.
Bist du alleine rübergeflogen?
Ja.
Komplett alleine, Mutterseelen alleine, ja. In Malaysia.
Genau, über Istanbul, ja.
Also warst du praktisch in deinem Studiengang schon einer der Guten, weil sonst würde ja dir das Auslandssemester nicht angeboten werden.
Ja, also das hat schon alles sehr gut hineingepasst, sage ich mal.
Und dann hast du gesagt, jawohl, ich mache Ausflüge. Also wenn ich einen Ausflug mache, ich würde irgendwie schauen, wo sind tolle Souvenirshops, wo gibt's da was zu sehen, die Skyscraper anschauen. Aber nein, du wolltest auf eine Insel. Welcher Ausflug war das?
Vor einigen Jahren war ich mit meiner Familie sogar auf dieser Insel. Ja, viele aus Deutschland sind zum Beispiel schon mal auf Korsika oder auf Sardinien gewesen.
Kreta.
Oder Kreta, da bekommt man das ja schon mit diesem Insel-Lifestyle oder dieses Lebensgefühl, was die Leute dort verkörpern. Und das finde ich extrem schön. Und deswegen habe ich auch gesagt, boah, ich würde da gerne wieder hin. Ich habe das Gefühl, dass die Leute da cool drauf sind. Und es hat mich dann dahin gezogen eigentlich, mehr oder weniger.
Wie weit war die Insel von Kuala Lumpur deiner Wohnung dann weg? Das war so ein Tagesausflug oder so?
Ich wäre da ein paar Tage gewesen, aber ich war schon, also in Kilometer kann ich es jetzt nicht ganz genau sagen. Ich bin da mit dem Bus dann hingefahren und dann mit der Fähre rüber. Da war ich dann schon 10 Stunden insgesamt unterwegs.
alleine gebucht und dann alleine rübergefahren und dann warst du auf dieser Insel.
Ja.
Jetzt werden sich viele fragen, warum fragt er denn jetzt so mit alleine? Da kommen wir jetzt drauf, denn auf dieser Insel ist was passiert.
Ja, also ich war relativ lang unterwegs und bin erst angekommen und dann dachte ich mir, naja, es hat, also in Malaysia, es sind ja heiße Temperaturen, um die 40 Grad, hohe Luftfeuchtigkeit, dann dachte ich mir, ich kühl mich mal ab, wollte ins Meer. Und ja, da hatte ich dann leider einen schweren Unfall, also eigentlich relativ unspektakulär, um es vorwegzunehmen. Also ich stand im Wasser, wollte in eine Welle reinspringen und bin dann irgendwie in einem komischen Winkel in die Welle reingesprungen, vielleicht auch im Brechpunkt, sodass ich mit der Welle gegen den Boden gekommen bin, was überhaupt nicht schwer, sage ich mal, vom Aufprall war, aber dieser Winkel, der war extrem ungünstig und dadurch habe ich mir leider einige Halswirbel verletzt.
Aber das ist doch Sand.
Das denkt man, aber ich glaube, dass der Sand, klar, der ist an sich schon weich, aber das geht hauptsächlich um diesen Winkel, in dem ich aufgekommen bin. Also nach dem Unfall hatte ich keine einzige äußerliche Verletzung.
Ach, nichts?
Ich hatte nicht mal eine Schramme.
Das heißt, du standest bis zu den Knien in Wasser und wolltest einen Hechtsprung in
die... Das ist noch schlimmer. Das Wasser ging mir bis über die Hüfte.
Ach so, und dann hast du gedacht, so und jetzt springe ich in die Welle rein und schwimme dann schön raus.
Ja. Also total unspektakulär, wenn man es jetzt ist. Also etwas, was Millionen von Menschen machen, wahrscheinlich täglich sogar.
Du hast eine klare Erinnerung an diesen Unfall.
Ja, sehr klar.
Weil in der Regel ist es doch so, dass viele vergessen und sagen, ich weiß einen halben Tag vorher gar nichts mehr.
Absolut. Also ich war jetzt auch relativ lange im klinischen Umfeld, sage ich mal, habe viel Austausch gehabt und ich bin einer der wenigen, die sich an alles erinnern. Also ich habe eigentlich, klar, im Wasser, das war ja ein Wasserunfall, irgendwann kommt ja der Punkt, wo man dann natürlich nicht mehr geistig da ist, sage ich mal, weil ich hatte ja keinen Sauerstoff irgendwann mehr. Also es gibt schon diesen kleinen Moment, wo ich keinen Sauerstoff mehr hatte, also bewusstlos war, bis ich hinausgezogen wurde von Leuten am Strand.
Ach, das weißt du auch noch.
Ja, aber diesen Moment, wo ich des Rausziehens, das weiß ich nicht mehr. Aber am Strand, da wurde quasi das ganze Wasser wieder aus meiner Lunge, konnte zum Glück alles wieder raus gepumpt werden, sage ich mal, mehr oder weniger. Dann war ich wieder bei Bewusstsein, ab da weiß ich wieder alles. Also es ist wirklich...
Also das heißt, du bist weggesprungen, reingesprungen. Wann hast du dann gemerkt, hey, da stimmt gerade was nicht?
Eigentlich wusste ich, hatte diesen, das war kein harter Aufprall, diesen leichten Aufprall.
Die Welle hat dich praktisch nach unten am Boden gedrückt.
Mhm, mit dem Kopf komisch aufgekommen. Dann wusste ich, ab dem Moment, irgendwas stimmt nicht, ich kann gar nichts mehr bewegen.
Oh.
Das Gute war, ich war ja bei Bewusstsein, aber ich wollte meinen Kopf im Prinzip drehen, um Luft zu bekommen. Es ging ja nicht, deswegen habe ich versucht, war ja Schwimmer, bin viel geschwommen. Bin auch extrem, das ist vielleicht mein großes Glück gewesen, ich konnte extrem lange Strecken tauchen im Schwimmtraining. Also bis zu 100 Meter bin ich schon mal im Schwimmtraining getaucht. Und dadurch konnte ich die Luftteller sehr, sehr lang anhalten. Also, und das war vielleicht in diesem Moment mein großer Nutze, weil da in diesem Moment war mir klar, okay, ich probiere oder ich muss meine Luft so lange anhalten, wie es geht. Es war jetzt kein fremdes Gefühl, dass ich, sag ich mal, eine Luftnot war, das habe ich schon vom Steckentauchen gekannt. Aber trotzdem, ich war dann schon ein paar Minuten unter Wasser. Ich glaube, in diesem Bericht steht 5 Minuten.
Und die meiste Zeit hattest du die Luft angehalten.
Ja.
Also das heißt, du warst bei Bewusstsein, du hast gemerkt, fuck, ich kann mich nicht mehr bewegen.
Mhm, ja.
Ich halte jetzt mal einfach die Luft an und schau, was passiert.
Ja.
Ich traue mich gar nicht nachfragen, aber welche Gedanken schießen einen da durch den Kopf?
Das Seltsame ist, man wird jetzt ja denken, man hat da ultra Panik.
Ja, ich
aber ich war eigentlich
eher fix und fertig. Also ich würde da mir denken, kacke, ich habe hier einen Kopf, da unten unterm Kopf ist was, ich habe jetzt Panik. Also mir stellt sich, wenn ich mich in diesen Gedanken reinversetze, mir stellt sich gerade jedes Nackenhaar auf.
Ja, also wenn ich das jetzt so hören würde, würde ich auch denken, boah, muss ja schrecklich sein.
Ja.
Aber seltsamerweise in diesem Moment war ich so klar im Kopf, also auch so fokussiert, dass ich gesagt habe, okay, das wusste ich ja vielleicht auch zu diesem Zeitpunkt, es bringt ja nichts, jetzt irgendwie Panik zu bekommen, sondern das Beste, was ich in diesem Moment machen kann, weil ich konnte ja nichts bewegen, ist einfach, sag ich mal, mich zu fokussieren und einfach zu hoffen, dass Hilfe kommt. Ich habe sogar das auch noch in Erinnerung, ist, dass dann nochmal irgendwann eine Welle kam, die hat mich dann so leicht so hingedreht, dass ich ein bisschen Luft holen konnte, minimal, aber dann wieder auf den Bauch gedreht hat. Diesen Moment weiß ich schon noch, aber da, selbst da bin ich dann ruhig geblieben.
Aber irgendwann geht doch die Luft mal aus.
Ja.
Und irgendwann muss man doch sich denken, hey, das war's jetzt. Du wirkst ja abgeklärt.
Ich glaube, das menschliche Gehirn in solchen Situationen, ich glaube, das kann extrem fokussiert sein in diesem Moment. Und das war jetzt auch in dem Moment irgendwie klar, irgendwann merkt man schon, okay, die Luft wird weniger, aber es ist eher so wie ein Verblassen gewesen. Wie wenn man einschläft im Prinzip. Und dann bin ich wieder aufgewacht irgendwann, hab dann die Leute gesehen, hab zu denen gesagt, oh, ich möchte eigentlich nur schlafen gerade. Und die so, nee, nee, also natürlich auf Englisch habe ich gesagt, yeah, I just want to sleep, please let me. Und dann, just please let me sleep, habe ich die ganze Zeit gesagt. Und die so, no, no, you're not allowed to sleep und so. Und ich dachte, was wollen die eigentlich? Und dann habe ich aber auch in diesem Moment interessanterweise auch gleich gefragt, am I paralyzed? Das weiß ich auch noch zum Beispiel ganz genau.
Was heißt das?
Habe ich irgendwie eine Lähmungserscheinung im Prinzip.
Also du hast nichts mehr gespürt?
Ja, und dann, das habe ich schon registriert, als ich so am Strand lag.
Wer hat dich rausgezogen?
Leute, die mich am Strand beobachtet haben.
Einheimische Touristen?
Leute, mit denen ich dann auch an dem Abend oder ja unterwegs war oder kurz davor.
Wie du gesehen hast praktisch auf dieser Reise, man redet ja kurz mit ein paar. Genau. Aber du hast mit keinem dieser Menschen mehr Kontakt, oder?
Doch.
Echt?
Ja.
Kannst du dann einen dieser Lebensretter benennen, dass du sagst, jawohl, das war der und der? Oder sagst du, boah, aus dieser Fülle von Menschen, die da rumgestanden sind, irgendeiner wird es schon gewesen sein?
Es war natürlich nicht nur eine Person, es werden schon mehrere. Aber ich kann schon sagen, die waren jetzt zum Beispiel extrem engagiert.
Die holen dich raus, machen Wiederbelebung, du bist wieder da. Dann wird der Krankenwagen gerufen. Mhm. Also, sorry, bitte nicht falsch verstehen, aber mein größtes Problem wäre, hoffentlich packt jemand mein Handy ein.
Ja, das stimmt. Aber da hatte ich echt Glück. Das hat alles sehr gut geklappt. Also, man muss dazu sagen, mein großes Glück war dann vielleicht auch in diesem Moment, dass ich mich überhaupt verständigen konnte. Weil klar, man muss sich vorstellen, also ich bin ja ab dem vierten Halswirbel, habe ich Beeinträchtigungen.
Wo ist der? Das ist ja noch ziemlich... Das ist im Hals.
Also der vierte Halswirbel kann man sich so vorstellen, der ist sozusagen verantwortlich zum Beispiel für das Zwerchfell. Also in dem Moment ist dann auch die Beatmung oder die Atmung beeinflusst. Zum Glück war ich da auch noch geistig anwesend, in der Lage überhaupt zum Beispiel zu kommunizieren. Also das war dann auch mein größtes Glück, dass vielleicht ein paar Abläufe, dass ich da einigermaßen mit denen noch kommunizieren konnte zu diesem Zeitpunkt.
Aber mit der Atmung hattest du noch nie Probleme.
Da ist mir auch der Sport zugute gekommen, weil ich durch den Leistungssport oder schon immer Sport gemacht habe, immer gesund ernährt habe oder auf einen gesunden Lebensstil geachtet habe, eine sehr gute körperlichen Zustand oder Voraussetzung gehabt. Deswegen hatte ich zu diesem Punkt noch keine Probleme. In Malaysia wurde ich dann operiert und dann für den Flug, also es war eh eine lange Odyssee, von dieser Insel nach Deutschland. Aber in Deutschland hat man dann schon beschlossen, aufgrund dieser Höhe hatte man halt Angst, okay, dass die Atmung trotzdem betroffen ist und haben dann trotzdem beschlossen, sogar einen Luftröhrenschnitt zu machen.
Was will man operieren?
Man kann sich das so vorstellen. Es ist wie ein Strang und der ist umgeben von Wirbeln. Und dieser Strang, das ist das Rückenmark. Und jetzt bin ich in diese Welle gesprungen, habe meinen Hals verletzt, sag ich mal. Und da hat es mir zum Beispiel den sechsten Halswirbel ist gebrochen. Und die da drüber auch. Und die haben dann sozusagen, sind in mein Rückenmark oder haben meinen Rückenmark gequetscht. Je länger diese Quetschung ist, desto mehr dieses Rückenmark, die Nerven, die da verlaufen, je länger die gequetscht werden, da kann man sich so vorstellen, dass die absterben. Deswegen redet man bei solchen Verletzungen, dass man die Wirbelsäule wieder stabilisiert und sozusagen die Wirbel, dass die wieder entlastet oder dass das Rückenmark entlastet wird.
Das heißt, du wurdest ins Krankenhaus gebracht, die haben dich geröntgt, dann kam der Arzt und hat gesagt, Herr Buckenberger, so und so, das und das haben wir. Ich hätte gesagt, ruf mal bitte so schnell wie es geht meine Eltern an. Das Dumme ist, ich kann ja nicht mal meine Hände nehmen zum Anrufen.
Ja.
Wie ging das?
Da habe ich dann mit denen kommuniziert, dass die von meinem Handy meine Eltern aus anrufen.
Also das haben sie dann gemacht?
Ja, man muss dazu auch sagen, auf diesem Inselkrankenhaus, da gab es auch kein MRT-Gerät.
Ach so, du warst auf der Insel im Krankenhaus?
Die erste Nacht. Und das war schrecklich, weil man muss sich vorstellen, man ist extrem weit von Deutschland entfernt.
Ich stelle mir das gerade vor wie ein Inselkrankenhaus. Also
es war vielleicht nicht aus Holz, wie man es sich jetzt vorstellen würde. Ja, aber,
nee, aber nicht das Modernste und nicht das Neueste.
Man würde es jetzt nicht wie ein Krankenhaus, es ist halt, ja, Krankenhaus auf einfachem Niveau, sage ich mal. Und nicht wirklich spezialisiert, vor allem auf solche Verletzungen. Man muss dazu sagen, auf diesem Inselkrankenhaus, da wurde ich nicht operiert, das wird dann auf dem Festland gemacht.
Ich mag mir jetzt gar nicht vorstellen, was deine Eltern gesagt haben. Das ist doch, da ruft ein Englischsprachiger an, der sagt, hey, ihr Sohn, wie lange hat es gedauert, bis dass die Eltern dann in Malaysia eingetroffen sind?
Also es war so, der Unfall, der war zur malaiischen Zeit, also in Malaysia circa 19 Uhr, also zu dem Zeitpunkt, meine Mutter hat dann den Anruf bekommen und hat gesagt, das war dann wie in einem Film im Prinzip, also ist dann wie automatisiert, wie ein Roboter einfach funktioniert. Mein Vater, der wusste dann auch natürlich gleich Bescheid und die waren dann schon 3 Stunden später schon auf dem Weg zum Flughafen und dann sind am selben Tag noch nach Malaysia geflogen.
Ach so, du warst gar nicht dann so lange alleine. Also am nächsten Tag waren sie dann da.
Am nächsten Tag waren sie da und ich habe auch das große Glück gehabt, dass dann die Ärztin, die mich operiert hat, die wurde dann eingeflogen aus der Hauptstadt, weil bei solchen Wirbelsäulenverletzungen, da muss man möglichst schnell handeln, um dieses Rückenmark eben zu stabilisieren, um das zu entlasten, sagt man immer, dass die Nerven sozusagen nicht absterben. Deswegen sollte man das möglichst schnell machen.
Ich hoffe, du hattest eine gute Auslandskrankenversicherung.
Ja.
Abgeschlossen. Die
hatte ich. Ja.
Weiß man, was das gekostet hat?
Zum Beispiel die OP, das war in Ordnung. Was sehr teuer war, war eher der Rückflug nach Deutschland. Aber ja, also zum Glück, also würde ich auch jedem ans Herz legen an der Stelle.
Eine Auslandskrankenversicherung.
Ja. Bevor ihr es vor allem, sage ich mal, ins ferne Ausland geht, ist das Gold wert und hat im Prinzip dazu wahrscheinlich beigetragen, dass ich so fit, wie ich jetzt hier diesen Podcast halten kann, so halten kann im Prinzip. Weil, wie gesagt, zum Anfang war meine Ausgangslage überhaupt nicht gut oder meine Prognose auch, ja.
Was hast du denn für eine Prognose bekommen und wie wurde sie dir übermittelt?
Also in Malaysia war es durchwachsen, also der erste Arzt, daran erinnere ich mich auch noch sehr genau. Das hat mir der eine erzählt, der mir im Prinzip auch mehr oder weniger das Leben gerettet hat. Der hat mir gesagt, ich werde der nächste Stephen Hawking 2.0.
Sozusagen. Hat er das so knallhart gesagt?
Ja, ja, weil die meinten, gut, bei dieser Höhe hat man ja theoretisch keine Bizepsfunktion mehr, keine Trizepsfunktion mehr, keine Handgelenksfunktion mehr und so weiter. Das heißt, im Prinzip hat man nur noch die Kopffunktion oder halt, dass man seinen Kopf drehen kann, Schulter und so. Aber sehr eingeschränkt alles. Deswegen war da die Prognose erstmal sehr schlecht. Was gut wieder war, war die OP. Die haben einen super Job gemacht und da waren die Ärzte super zuversichtlich. Und man muss dazu sagen, auch die Ärzte in Malaysia oder die Operationen auch, die dort gemacht werden, sind sehr gut.
Besser als in Deutschland?
Also mir wurde schon öfter gesagt, dass die OP in Deutschland nicht besser gemacht hätte werden können.
Das heißt, das Rückenmark wurde entspannt, deine Eltern waren in Malaysia und dann hat man gesagt, hey, wir holen ihn mal zurück.
Also das kann man jetzt nicht auf diesem Podcast sehen, aber ich kann mal die Narbe zeigen von der OP. Hier diese.
Ach, also er zeigt gerade seinen Hals?
Das ist die einzige Narbe, die ich von Malaysia habe. Und da wurde ein Wirbel ausgetauscht.
Ich erzähle kurz, was ich gesehen habe am Hals. Das ist einmal ein kleiner Luftröhrenschnitt. Den hat man für den Flug gemacht, hast du gesagt?
Sogar nach dem Flug erst, weil die erst in Deutschland beschlossen haben, dass das der sicherste Weg wäre.
Aber da warst du ja schon im Flugzeug fertig. Also von daher
ja, also ich wurde im Flugzeug
eigentlich hättest du noch gar nicht mehr gebraucht.
Das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich bin auch immer am Überlegen, ob das wirklich noch notwendig gewesen wäre.
Du hattest ja atmen können oder machen den Luftröhrenschnitt.
Also ich war ja eine Woche in Malaysia unbeatmet. Ja. Die Schweizer Ärzte, die mich zurückgebracht haben, über die Versicherung, die haben aus Sicherheitsgründen gesagt, also haben mich intubiert, aber nur über den Mund.
Ja.
Und in Deutschland hat man dann diesen Luftröhrenschnitt gemacht. Ich bin immer noch am Überlegen, ob das notwendig gewesen wäre. Die Begründung war folgende, und zwar, dass mein Körper sich nicht auf die Atmung konzentrieren muss, sondern sich halt auf die anderen Funktionen fokussieren kann und nicht so beschäftigt mit der Atmung ist. Am Ende ist, ja, weiß ich nicht, ob das notwendig gewesen wäre.
Wie lange hattest du dann diese Röhre oder diesen Luftröhrenschnitt?
Den hatte ich. Bis zu 6 Wochen nach dem Unfall war das.
Und die Narbe ist ja wirklich sehr, sehr, sehr klein.
Ja.
Ich dachte immer, dass die dich da am Bauch gelegt haben und dann von hinten, aber die haben ja von vorne geschnitten.
Ja.
Ist ja ganz komisch.
Man muss dazu sagen, die haben super genau gearbeitet. Die haben durch diese Narbe einen ganzen Halswirbel entfernt.
Also wenn man sich das vorstellt, die Narbe ist wirklich so rechts vom Kehlkopf ein bisschen, also so fast beim Schlüssel, also am Hals halt da,
ja.
Genau, also so am Hals halt vorne, seitlich ein bisschen, aber ziemlich weit vorne, und die haben da durch hinten durchgearbeitet.
Ja.
Hätten sie sich da einfach am Rücken gedreht, dann hätten sie da nicht so umständlich rumarbeiten müssen.
Ja, also die malaysischen Ärzte, die hatten da schon eine Begründung, aber warum die das jetzt genau so in der Art gemacht haben, das weiß ich gerade gar nicht. Also man kann sicherlich auch über den Rücken machen, das macht man auch teilweise so, aber in meiner Situation war das besser von vorne.
Jetzt haben wir über die äußeren Anzeichen gesprochen, ich traue mich gar nicht fragen, wie hat es innen in dir ausgesehen? Also 90% würden sagen, 99% würden sagen, kein Bock mehr.
Ja, wobei eigentlich immer noch bin ich sehr zuversichtlich. Und ich war ja auch da, selbst in Malaysia, ich war ja eine Woche dort auf der Intensivstation, immer bei Bewusstsein. Natürlich konnte ich nicht ganz normal kommunizieren, weil ich musste ja ganz starr quasi liegen, dass ich nicht nochmal, also dass meine Wirbelsäule nochmal gut heilt sozusagen. Also konnte mich nicht viel bewegen und nur eingeschränkt kommunizieren, aber eigentlich war ich immer sehr zuversichtlich, dass das wieder wird. Also es ist natürlich schon eine schlimme Situation. Man weiß ja auch zu diesem Zeitpunkt, wenn man noch nicht so viele Berührungspunkte mit solchen Geschichten hatte, was es genau für Auswirkungen hat.
Ich denke jetzt immer noch an Steve Hawking. Der kann ja nichts, also er kann nicht mal mehr seine Hände bewegen. Und du bekommst von einem Arzt so eine Diagnose gesagt, so hey, du bist der nächste Steve Hawking. Und dann liege ich da eine Woche und kann nichts mal Fernsehen schauen, vielleicht hoffentlich. Oder konntest du nicht mal Fernsehen gucken?
Also in dieser Woche konnte ich nicht viel machen. Also man muss dazu sagen, ich war natürlich auch viel unter Drogen, um quasi keine Schmerzen zu haben. Also,
das erste Mal Drogen in Malaysia, lieber Luca.
Ja.
Du warst dann zu Hause. Ich nehme es jetzt vorweg. Also vor mir sitzt jemand im Rollstuhl, aber nach kompletter Querschnittslähmung, so wie beschrieben, sieht's nicht aus. Du rollst selbstständig rein, Arme kannst du bewegen. Woran liegt's? An der OP Malaysia oder was ein Wunder?
Das ist eine sehr gute Frage. Also zum einen natürlich die OP. Die malaysischen Ärzte haben einen super Job gemacht. Ich muss auch sagen, im Vergleich zu vielen anderen Leuten mit solchen Verletzungen, ich habe noch nie einen einzigen Tag irgendwelche Schmerzen gehabt.
Ach, gar nichts.
Nee, bis zu dem Tag heute habe ich noch nie irgendwas in meinem Hals an Schmerz gefühlt oder so oder irgendwie, dass es irgendwie mich einschränkt.
Hast du ein Gefühl in den Händen?
Also größtenteils ja mittlerweile. Anfangs gar nicht. Zum Beispiel im kleinen Finger habe ich kein Gefühl.
Wie lange hat es gedauert, bis das dann langsam die Hände wieder funktioniert haben?
Die Hände, die sind schon noch eingeschränkt, aber kann man sich vorstellen wie so einen kontinuierlichen Prozess. Also Das ist so schleichend. Das wird alles immer schleichend besser. Es ist nicht so klar am Anfang. Da ist es dann schon schlagartig, dass man plötzlich von der Woche davor irgendwie deutlich schon mal fitter ist.
Ich erinnere mich gerade an eine bekannte Person, Samuel Koch.
Ja.
Der den Wetten-Dass-Unfall hatte. Ich kann der die Hände bewegen? Ja.
Also der hat auch eine hohe Querschnittlähmung, das weiß ich. Und ich meine, dass der deswegen auch eingeschränkte Handfunktion hat.
Bei dem ist es ja nicht besser geworden. Bei dir wird es plötzlich besser. Mhm. Was machst du anders? Er war ja ebenfalls Hochleistungssportler, so wie du. Was läuft bei dir anders? Ist es Glück? Ist es der eiserne Wille? Oder das Physio-Team Lindner?
Ich denke, es ist eine Kombination aus ganz, ganz vielen Faktoren. Und zwar an der Stelle gibt es ein super, super, ja, es gibt kein Sprichwort, aber ein Satz, der mir gesagt wurde. Es gibt keinen Querschnitt, der gleich ist. Also jeder Querschnitt ist sozusagen einzigartig und jeder hat jetzt zum einen zum Beispiel eine andere Ausgangslage. Ist die Person fit gewesen? Ist die Ausgangslage besser? Ist die Person jünger? Ist auch die Ausgangslage besser?
Also schon mal zwei Punkte für dich.
Ja, das stimmt. Zum Glück. Oder ist zum Beispiel, hat man Vorerkrankungen und so weiter. Zum anderen ist natürlich auch die Art des Querschnitts eigentlich das ist der wichtigste Punkt, dass man sagt, ist das Rückenmark sehr, sehr stark verletzt? Oder vielleicht nur ganz leicht gequetscht. Das kann man sich vorstellen wie ein Stromkabel. Wenn man das mit einer Schere durchschneidet, dann fließt kein Strom mehr.
Ich hätte gedacht, Querschnitt ab bis ab.
Nee, es gibt sogar Leute, die mit einem Querschnitt ganz normal rumgehen können. Es gibt aber auch Leute, die gehen ganz normal rum, aber können die Hände nicht bewegen.
Was ist, jetzt wackelt er gerade. Was war das jetzt?
Das ist eine sogenannte Spastik.
Ach so.
Kann man sich so vorstellen, das ist eine unwillkürliche Muskelbewegung oder Muskelkontraktion, zum Beispiel in meinen Beinen oder in meinem Rumpf ist. Und das liegt daran, dass wie so Impulse noch durchs Rückenmark gehen oder wie Reflexschleifen. Zum Beispiel, wenn ich mir meinen Fuß anstoße, dass mein Bein wegzuckt oder so. Also es sind Bewegungen, die ich nicht steuern kann. Ach so,
aber du merkst, da ist was oder fühlst du das gar
Also ich spüre schon, dass zum Beispiel jetzt mein Bein sich zusammenzieht, aber ich kann keinen Einfluss darauf nehmen. Und das ist zum Beispiel manchmal so, wenn wir zum Beispiel jetzt in diesem Moment lange sitzen, dann will manchmal mein Körper sich einfach bewegen.
Ach so.
Und dann fängt das Bein zum Beispiel an, sich zu strecken oder der Rumpf sich zu strecken, das Bein zu zittern.
Ich habe bereits einen Podcast gemacht mit einem Rollstuhlfahrer im Rollstuhl mit Flo Söllner. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Der hat mir erzählt, er muss sich immer selbstständig bewegen, dass er keine Thrombosen bekommt.
Mhm.
Also der muss praktisch sich dann, dass das der Hintern durchblutet wird, muss er sich wieder umsetzen. Ja. Musst du logischerweise auch machen.
Ich muss das auch machen, durch diese hohe Spastik, die ich auch habe.
Ich sehe keine Spastik.
Das
zuckt halt hin und wieder
genau,
ein bisschen.
Genau, das zuckt. Ich habe einen sehr hohen Muskeltonus, also das sieht man jetzt nicht unbedingt. Aber das ist im Prinzip, sind meine Beine spannen sich gefühlt kontinuierlich so leicht an. Dadurch ist es bei mir zum Glück alles relativ gut durchblutet. Zum Beispiel brauche ich deswegen keine Kompressionsstrümpfe, was viele Leute im Rollstuhl brauchen.
Und der Unfall ist jetzt fast ein Jahr her, ja. Zu dem Zeitpunkt, bei dem wir aufzeichnen. Also du siehst noch muskulös aus. Also es ist ja, man kennt es ja oft, die Beine werden dünner, der Muskel baut ab. Das ist ja bei dir nicht so der Fall.
Nee, also die haben auch bei mir mal eine Muskelmessung gemacht und da haben die einen Vergleich gemacht. Und dann haben sie zu mir gesagt, die Muskulatur in meinem Bein gleicht noch immer der eines 21-Jährigen, also jemanden in meinem Alter.
Also die Muskeln sind noch da, aber der Querschnitt ist vorhanden. Jetzt ist mir die Frage, was geht durch und was ist ab?
Das ist das Schwierige an so einem Querschnitt. Das Gute ist, es leitet offensichtlich noch was weiter, weil zum Beispiel am Anfang konnte ich ja meine Arme nicht bewegen und das hat sich jetzt regeneriert, sage ich mal, dass ich zum Beispiel, das ist eine ganz schwierige Bewegung für jemanden mit einem hohen Querschnitt, dass man den Arm so strecken kann.
Ja, also er nimmt gerade den Arm über Kopf und winkt.
Das kann jemand, der erst ab dem 7. Halswirbel gelähmt ist. Also der 7. Halswirbel ist dann noch intakt. Oder dieser 7. Halswirbel auf dieser Höhe leiten die Nerven weiter an den Trizeps. Deswegen ist das schon mal super, dass das klappt, weil das ist deutlich niedriger als der 4. Halswirbel.
Also wurdest du praktisch in Deutschland dann auf Reha geschickt?
Ja.
Oder was?
Genau. Also da wurde ich erstmal in Murnau stabilisiert. Also dass ich quasi so fit wieder werde, dass ich erstmal in den Rollstuhl komme, weil wenn man ganz lange liegt.
Ach, das muss man erst wieder lernen, oder was? Ja. Hat man dich nicht einfach nehmen können da?
Nee,
rein
leider
und
nicht.
Los geht's.
Da hatte ich am Anfang erstmal viel Probleme mit dem Kreislauf. Da hatten die dann auch ein super Gerät in Murnau, die auch akutmedizinisch extrem gut aufgestellt sind. Die konnten mich dann im Bett vertikal hochfahren und währenddessen können meine Beine in einen Roboter eingespannt werden und dann wird eine Laufbewegung, so eine Art Laufbewegung simuliert oder Gehbewegung eher. Und dadurch wird der Kreislauf angekurbelt und am Anfang hatte ich echt Kreislaufprobleme, weil wenn man lange liegt, muss der Körper sich erstmal wieder dran gewöhnen, aufzustehen.
Wurde dann mit den Händen auch was gemacht, dass dann plötzlich, ach, jetzt geht's von alleine? Kann man sich das so vorstellen?
Das ging zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber ich musste meine Arme auslagern, weil auch das, wenn man lange liegt, kann man sich das so vorstellen, dann versteifen die Gelenke und da hatte ich extreme Schmerzen zum Beispiel in meinen Ellenbogen oder halt, wenn ich meine Arme so hängen lassen habe. Hat extrem wehgetan, weil ich habe so eine Schonhaltung die ganze Zeit gehabt, wie ich so meine Arme über die Brust gefaltet gehabt.
Und dann mussten ja die Muskeln wieder aufgebaut werden.
Ja, also die waren nach der Zeit, ja, vergleichen schon eher im Stöckchen.
Ja, ich kann mir das vorstellen. Vorher alles sauber hintrainiert und dann sehen wir sie, okay, das ist es jetzt.
Also
mir geht das nicht aus dem Kopf, dass du im Kopf hattest, hey, ich bin der nächste Steve Hawking. Ich werde zwar jetzt da eingespannt mit dem Roboter in Murnau und schön. Hast nicht gedacht, hey, Leute, lass es doch, bringt doch eh nichts.
Nee, eigentlich nie, weil ich irgendwie immer zuversichtlich war, dass es schon noch irgendwie besser wird. Und das hattest du vorhin mal erwähnt. Und zwar, warum ich vielleicht so relativ fit bin für den Unfall, den es gab oder die Verletzungshöhe. Ich glaube, da ist auch ein Punkt, dass ich schon relativ früh super viel gemacht habe. Also ich weiß noch, ich habe noch auf der intensiv beatmeten Station mit meiner Familie zum Beispiel Brettspiele gespielt oder auch wenn es nicht wirklich ging, habe ich es versucht. Ich habe es immer probiert.
So nach dem Motto, komm Hand, beweg dich, mach,
ja, und habe immer versucht, also quasi meinen Daumen zum Zeigefinger zu bringen. Am Anfang ging es überhaupt nicht und ich hatte überhaupt Probleme, überhaupt gerade zu sitzen.
Mittlerweile bist du ja wieder zu Hause im Sportrollstuhl und du bewegst deine Hände. Alles in Murnau passiert oder warst du zwischenzeitlich noch anderweitig unterwegs?
Ich war in Murnau und danach nochmal in Berlin, in der Nähe von Berlin, bei Belitz. Und habe dann nochmal, also in Murnau, das war sozusagen die Akutversorgung, da macht man schon viele Therapien, zum Beispiel auch Schwimmen, was auch spannend war.
Ja, wie soll denn das? Wie willst du schwimmen?
Die haben mich, also
auf eine Luftmatratze drauf.
Und dann Lufthalskrause, Schwimmnudel unter die Beine und dann musste ich mit meinen Armen.
Ach, das ging dann langsam mit den Armen.
Mit Unterstützung, da hat mich dann ein Therapeut sozusagen durchs Wasser gezogen, mehr oder weniger. Und deswegen, das war schon extrem cool. Und dann, wenn die dann irgendwann in Murnau merken, okay, der Patient, der ist bereit für die Reha, der ist akutmedizinisch stabil, dann schicken die einen auf Reha. Und die habe ich dann bei Belitz gemacht in Berlin. Und da geht es dann nochmal darum, kräftiger zu werden.
Wie lange hat dann die Reha in Belitz gedauert?
Da war ich dann, also ich bin da am 20.10. letztes Jahr eingetroffen und entlassen wurde ich am 6.3.
Du bist jetzt noch nicht mal so lange zu Hause.
Nein, überhaupt nicht.
Das heißt, der Unfall war, Zeitpunkt der Aufnahme, vor gefühlt knapp einem Jahr. Mhm. Du bist jetzt seit einem Monat mal wieder.
Ja, und war sogar schon in England.
Urlaub, nee.
Reha nochmal. Also,
aber mal ehrlich, zahlt das alles die Krankenkasse?
Nee, also zum Beispiel jetzt England, das sind alles Selbstzahler, weil also in Deutschland ist natürlich das Ziel, sage ich mal, den Patienten wieder in den Alltag zu integrieren. Und das ist ja auch gut so, aber was mich beschäftigt, mit wie viel Training kann ich nach Funktion zurückbekommen? Weil man kann trotzdem durch viel Training, bin ich davon überzeugt, einiges erreichen. Sei es nur das, was man schon hat an Muskeln oder ansteuern kann, dass man die kräftiger macht. Aber das ist, in Deutschland wird es nicht durch die Krankenkassen gezahlt, weil die gehen erstmal vom Jetzt-Zustand aus und natürlich ist das sehr, muss man schon sehr motiviert sein, um sowas durchzuziehen.
Aber woher kommt das Geld? Entschuldigung für die Frage jetzt. Mhm. Wie generierst du die finanziellen Mittel? Das ist ja schweineteuer.
Sehr berechtigte Frage und da hatte ich das Glück, dass ich durch Freunde eine Spendenaktion hatte und dadurch schon einige Spenden, oder die auch immer noch läuft, einige Spenden einsammeln konnte.
Also ich verlinke euch die Spendenseite in den Shownotes, schaut doch mal rein, denn du warst jetzt zwar eine Woche in England, aber du möchtest weiterhin schauen, was geht.
Genau. Und klar, hier in Deutschland, da bin ich ja momentan beim Lukas Lindner, also vom Physio-Team Lindner. Und da geben wir auch ordentlich Gas und pumpen schon sehr hart, dass da auch noch was geht. Trotzdem wird es so sein, ich muss, oder um möglichst weit zu kommen, diese Intensivtherapien machen. Und die haben viele Geräte auch in England, die es so in Deutschland halt nicht gibt.
Du wirkst auf mich unwahrscheinlich gefasst. Da lacht er jetzt. Ja, aber also körperlich okay, aber wie viel Geld musst du deinem Psychologen bezahlen?
Bisher?
Hast du einen?
Nein.
Du hast keinen Psychologen?
Nee, also ich hatte ganz am Anfang im Krankenhaus, war eine Psychologin da, ich glaube 3-4 Mal. Die hat dann irgendwann gesagt, ja, also wenn es mir nicht ausmacht, dann kommt sie nicht mehr. Wenn ich ehrlich bin, hat mir auch jetzt nicht so viel gebracht. Mir geht's eigentlich auch an sich. Man muss dazu sagen, es ist natürlich keine einfache Situation, aber eigentlich geht's mir im Kopf ganz gut.
Und damit schalten wir kurz rein in die Werbung, denn diese Folge von Geschichten, die das Leben schreibt, wird unterstützt von der Physiopraxis Lindner in Amberg. Das Physio-Team Lindner steht für moderne Physiotherapie, individuelle Behandlung und vor allem eines, ein Leben in Bewegung. Egal ob Krankengymnastik, manuelle Therapie, Lymphdrainage, Dornmethode oder gezielte Trainingstherapie, hier wird jede Behandlung individuell auf die Bedürfnisse der Patienten und Patientinnen abgestimmt. Mehr Informationen und Termine gibt es unter www.physioteam-lindner.de. Und wenn ihr da draußen jetzt sagt, Mensch, man kann bei Meier im Podcast Werbung schalten, ich hätte da auch Lust drauf, dann schaut rein unter www.harrymeier.de und schreibt mich an. Und jetzt geht's zurück zur Folge. Wie sieht dein Alltag aktuell aus? Musstet ihr zu Hause umbauen oder war zum Glück alles treppenlos?
Da habe ich das große, große Glück. Es ist zwar nicht schön, ich wohne momentan im Büro, wo mein Bett auch ist, aber es ist ebenerdig und wir haben eine ebenerdige Dusche. Wir mussten nichts umbauen, es ist zugegebenerweise überhaupt nicht optimal noch.
Aber ein Grundstock.
Ja, ich muss mich ein bisschen quälen, zum Beispiel um in ein Waschbecken zu kommen, weil es relativ weit weg ist und nicht unterfahrbar. Aber gleichzeitig finde ich das gar nicht so schlecht, weil ich denke mir immer, das ist eine gute Challenge und eine gute Übung, weil ich mich wenigstens anstrengen muss und irgendwie will ich zu diesem Zeitpunkt, ich will es einfach noch nicht umbauen. Ich will erst mal gucken, was geht noch, werde ich noch fitter, was muss ich am Ende vielleicht umbauen. Dann baue ich vielleicht was, aber jetzt noch nicht.
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Boah, das ist eine
gemeine Frage, gell? Ich weiß.
Das stimmt. Das sind absolut berechtigt.
Think big, ja. Weißt du?
Ich habe ja gesagt vorhin, dass ich Wirtschaftsingenieurwesen bei Siemens studiere. Auf jeden Fall wahrscheinlich im Ausland. Also da habe ich richtig Bock drauf. Vielleicht auch Deutschland, aber auf jeden Fall will ich irgendwann mal schon ein paar Jahre mal im Ausland arbeiten zum Beispiel. Beruflich vielleicht bei Siemens.
Als Wirtschaftsingenieur. Also du willst das Studium fertig machen?
Für mich ganz klar. Ich habe das schon auf der Intensiv- oder als ich reden konnte, auf der Beatmeten, da wurde man entwöhnt, habe ich auch schon gesagt, ich habe richtig Bock, weiterzumachen, weil es hat mir schon sehr viel Spaß gemacht.
Es ist eine Frage, ich traue sie mir nicht stellen, aber ich frage jetzt wirklich einfach provokant, hast du das mit dem Laufen schon abgeschlossen oder hast du gesagt, hey?
Ich muss sagen, auf dieser Reha in England neulich, man muss dazu sagen, jede seriöse Einrichtung, die macht keine Prognosen. Aber die meinten, für die Höhe, die ich habe, habe ich bereits jetzt schon so eine gute Rumpfstabilität, haben sie noch nie gesehen.
Also es ist heftig, darum habe ich mir getraut, diese Frage zu stellen. Wenn man hört, was du für einen Querschnitt hast und ich hätte heute gemeint, keine Ahnung, was hier kommt, aber für mich wirkst du vom kompletten Oberkörper normal. Ich sehe keine Spastik, mein hin und wieder zuckt ein bisschen. Ja, okay, ja. Gut. Aber das Einzige, und die Füße sehen ja aus, also kraftvoll, da ist nichts, die Muskeln sind da. Jetzt müssen wir es nur noch ansteuern und sagen, auf geht's.
Ja, und klar, für mich ist es schon so, keine Ahnung, wie viel in 2 Jahren zum Beispiel kommt. Das ist so dieser gängige Zeitrahmen, der mir gesagt wurde, wo sich viel erholen kann. Keine Ahnung, wie viel ich dann noch in diesem Zeitraum ansteuern kann. Aber ich würde es nicht ausschließen und ich bin auch fest davon überzeugt, wenn es nicht auf natürlichem Weg klappt. Ich bin fest davon überzeugt, dass auch die Medizin oder auch die Technik, dass da auch noch viel, viel in den nächsten Jahren passieren wird. Also das kann man ja jetzt schon beobachten, was ich, wenn man das vergleicht vor 30 Jahren, wie man einen Querschnitt operiert hat, da bekomme ich schon Angstzustände, wenn die mir erzählt haben in Murnau, dass die da die gar nicht operiert haben teilweise und die dann in so ein Bett gewendet wurden. 3 Monate lagen die nur.
Ja, ich habe also, das gehört, das sind so diese Betten, dass man sich nicht wund liegt und dann von links nach rechts,
genau,
dass da alles passt.
Allein in diesem Zeitraum, in den letzten 20, 30 Jahren hat sich ja schon so viel getan.
Wir brauchen ja nur an Robotik und künstliche Intelligenz denken.
Genau.
Was da einiges möglich sein wird. Also wir drücken dir definitiv die Daumen. Für mich war das heute wirklich was Besonderes, mit dir sprechen zu dürfen, denn du bist ein unwahrscheinlich positiver Mensch. Ich wüsste nicht, ob ich so positiv sein könnte. Darum, was würdest du Menschen, die in einer ähnlichen Situation wie du sind, raten?
Ich würde raten, möglichst viel alte Gewohnheiten wieder aufzunehmen. Also, dass man jetzt sagt, klar, manches geht jetzt natürlich nicht. Ich kann jetzt auch nicht wieder auf mein Rennrad springen und dann meine 100-Kilometer-Runde fahren. Aber es geht ja nicht mal um diese großen Sachen, sondern die kleinen Sachen, dass man versucht, wieder regelmäßig sich mit Freunden zu treffen. Und wenn man jetzt vielleicht nicht Radfahren kann, dann sucht man sich halt einen anderen Sport oder geht halt zur Physiotherapie, wie ich es jetzt hier ja auch mache, wo ich mich ja auch gerade hier befinde, dass man da wieder sportlich aktiv wird, wenn man das früher war, wenn man früher vielleicht gerne gemalt hat, da findet man auch irgendwie irgendwelche Wege, wieder künstlerisch zum Beispiel aktiv zu werden, dass man halt irgendwie versucht, möglichst das zu machen, worauf man, wofür man Begeisterung hat eigentlich. Eigentlich gibt es für vieles eine Lösung.
Schön gesagt. Du hast mir heute gezeigt, dass du ein großes Päckchen tragen kannst. Also ich würde es nicht packen, wie du es mal. Also er sitzt da, er grinst, er lacht, alles super und geht weiter geht's. Von daher, wir wünschen dir auf deinem Weg jedenfalls das Allerbeste und ich glaube, wenn ich mir dich so anschaue, da ist noch ganz, 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 ganz viel möglich. Lieber Luca, eine Frage hätte ich aber noch an dich. Und zwar die Frage, die ich all meinen Zuhörern stelle. Ich komme mir fast schon doof vor, die Frage zu stellen, aber ich bin gespannt, was du mir antworten würdest. 3 Menschen, mit denen du einmal in deinem Leben einen Kaffee trinken gehen könntest. Die Menschen können schon gestorben sein, Sprache egal. Wen würdest du treffen wollen?
Also die erste Person, weil ich glaube, das ist einfach spannend, mit einer Person zu reden, die ist aus einer, Zeit kommt, wo sich vieles verändert hat. Und zwar, die ist vielleicht naheliegend, ist Werner von Siemens. Ich glaube, das wäre sicherlich sehr, sehr interessant.
Und du könntest gleich den Arbeitsvertrag fix machen für
als dein CEO. Restliches Leben.
Wer wäre deine Nummer 2?
Also ich beschäftige mich auch so gerne mit Finanzen und Kursbewegungen. Oder wie auch Unternehmen sich entwickeln. Also da wahrscheinlich Warren Buffett, das wäre wahrscheinlich auch extrem interessant, halt zu hören, wie seine Anfänge waren. Weil der hat ja, sag ich mal, auch mit relativ wenig angefangen und ist extrem viel Wert daraus generiert. Und ich glaube, das wäre einfach mal super interessant zu erfahren, wie das hier so war früher, sag ich mal. Ja. Wäre bestimmt auch ein sicherlich interessanter Kaffee.
Weil wir gerade von Finanzen sprechen, mal ganz ehrlich, hast du Angst, dass die finanziellen Mittel irgendwann mal ausgehen, die du brauchst, um deine Heilung weiter voranzutreiben? Weil die Krankenkassen zahlen ja das nicht.
Das ist auch eine super, sehr gute Frage. Also mit dem, was ich bereits sammeln konnte, kann ich mir bestimmt schon sehr, sehr gute Therapien leisten. Wovor ich Angst zum Beispiel habe, ist, wenn ich jetzt sage, in 2 Jahren, da gibt's ein Operationsverfahren, Da gibt es ja auch schon ein paar, die sehr teuer sind, dass ich mir das zu diesem Zeitpunkt dann vielleicht nicht leisten kann.
Von daher verlinke ich euch die Plattform von Luca, in der wir ihn unterstützen können auf seinen Weg, dass du vor dem definitiv schon mal vielleicht hoffentlich keine Angst haben musst und viel Geld zusammengekommt. Gibt es allgemeine Sache, vor der du aktuell Angst hast? Weil du wirkst auf mich unwahrscheinlich positiv.
Eigentlich Angst keine. Ich glaube, ich habe so einen klaren Weg oder eine Vorstellung, wie die nächsten Monate ausschauen werden, wie es mit Studium weitergeht, wie es mit Therapie weitergeht. Klar, man muss dazu sagen, die ganzen Therapien, das ist nach 2 Jahren nicht abgeschlossen. Ich muss ja weiterhin fit bleiben. Und da werde ich auch trotzdem noch die ganzen so Art Trainingslager machen. Auch in ein paar Jahren werde ich die noch machen. Deswegen die Spendengelder, die natürlich auch eh nur für medizinische Zwecke sind, die werde ich auch noch in Jahren brauchen oder verwenden.
Kann die Situation, in der du dich jetzt befindest, wieder schlechter werden?
Normalerweise, was da ist, ist da, außer wenn ich mir jetzt nochmal irgendwie die Stelle verletzen würde. Aber das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Also da müsste ich dann schon mal nochmal irgendwie aus dem Rollstuhl extremst blöd fallen. Bin auch schon mal sogar aus dem Rollstuhl gefallen, aber passiert in der Regel nie.
Also,
zweimal
kann man nicht so viel Pech haben. Nee. Es war ja wirklich Pech, oder?
Ja, das absolut. Und die Ärzte sind da eigentlich sogar auch relativ entspannt, wenn man aus dem Rollstuhl fällt, weil das ist so stabil. Die OPs heutzutage, da passiert nicht viel.
Ist der Luca vorm Unfall ein anderer als der Luca, der mir jetzt gegenüber sitzt?
Im Grunde genommen oder im Kern? Nee, ich bin noch eigentlich derselbe. Aber ich nehme vielleicht jetzt andere Sachen wahr oder schätze andere Sachen wert.
Was zum Beispiel?
Zum Beispiel im Alltag achte ich jetzt viel mehr auf Leute mit Einschränkungen. Jetzt zum Beispiel, wenn ich jemanden sehe, der irgendwie eine Einschränkung hat, sei es bei den Sinnen oder irgendwie, dass der im Rollator ist, eine ältere Person, dann nimmt man erstmal wahr, was bedeutet das eigentlich, wenn man einen Rollator hat, weil da sind Barrieren entscheidend zum Beispiel. Und jetzt, wenn ich im Alltag so rumfahre, da sehe ich jede kleine Unebenheit und denke mir, hui, okay, das ist jetzt scheiße für einen Rollstuhlfahrer. Oder wenn man im Rollator ist und dann irgendwie eine Stufe hat. Und ich habe das Glück zum Beispiel, dass ich meistens momentan jemanden um mich rum habe. Aber ich sag mal, eine ältere Person im Rollator und dann ist da eine große Stufe. Das ist dann halt schon blöd. Und sowas fällt einem viel mehr auf. Oder da macht man sich dann viel mehr Gedanken.
Ein schönes Schlusswort, aber du kommst mir nicht aus. Er hat mir gerade gesagt, 2 weiß ich, den 3. weiß ich nicht. Hast du eine 3. Person gefunden?
Eine 3. Person.
Die Finanzen haben wir abgedeckt. Der Arbeitsvertrag, der lebenslange ist gemacht und geschlossen. Wer wird deine Nummer 3?
Fällt ja gerade tatsächlich so eine. Ich glaube, das hängt damit zusammen. Ich würde mit vielen Leuten gerne einen Kaffee trinken, ne? Aber ich bin auch eine Person. Ich habe viel zu viele Leute, glaube ich, im Kopf. Deswegen kann ich mich gerade gar nicht auf eine überhaupt festlegen.
Dann lassen.
Ich würde es fast bei den 2. Ich glaube, das wären 2 interessante Kaffee.
2 starke Charaktere und die 3. Person, die lassen wir offen. Und wenn ihr sagt, hey, den Luca, den würde ich gerne mal kennenlernen. Mit dem würde ich gerne einen Kaffee trinken. Er ist noch öfters in der Physiopraxis Lindner in Amberg. Schaut doch mal vorbei unter www.physioteam-lindner.de und vielleicht trefft ihr den Luca an. Ansonsten schaut in die Shownotes und klickt drauf. Dort könnt ihr nochmal Lukas Geschichte nachlesen und vielleicht den ein oder anderen Groschen dalassen.
Mir fällt eine 3. Person
ein. Nein, jetzt gerade mache ich den Abschluss, jetzt kommt die Nummer 3. Also schieß los.
Christopher Reeve.
Ach.
Ist sehr naheliegend, aber es wäre bestimmt cool, weil das war ja wegen dem, also ich habe ja eine Reha in England jetzt gemacht.
Ja.
Und über seine Stiftung, über seine Foundation, über die Foundation bin ich auf diese Einrichtung gekommen und ich finde auch seine Geschichte und seine Motivation, die er hat. Vor allem, der war ja Hollywood-Schauspieler und extrem auch beeindruckend. Also mit dem einen Kaffee zu trinken, bestimmt auch spannend und extrem cool, weil der war ja auch für seine Diagnose auch extrem weit gekommen.
Was würdest du ihm fragen?
Wie das seine Sicht aufs Leben verändert hat.
Wie hat es denn deine Sicht aufs Leben
verändert? das Hier und Jetzt immer genießen soll und dass man nicht Sachen aufschieben sollte.
Schön gesagt. Lieber Luca, vielen Dank für deine Zeit heute. Mir hat das Gespräch gezeigt, dass man im Leben nie aufgeben sollte. Und du bist für mich einer dieser Menschen, wo ich sage, jeder bekommt im Leben das Päckchen, das er gerade noch tragen kann. Das, was du leistest, das ist Wahnsinn. Ich könnte dein Päckchen nicht tragen, sondern an dieser Stelle, wow. Also ich wäre wahrscheinlich immer noch im Bett und könnte meinen Kopf nicht mal drehen. Und vor mir sitzt einer, der mit dem Rollstuhl hin und her schiebt und von links und von rechts und so. Behalte das bei. Wir drücken dir alle erdenklichen Daumen. Und ja, ich werde deinen Weg weiterverfolgen. Vielen Dank für deine Zeit.
Dankeschön. Danke auch für deine Zeit.
Ja, ich war hier eh beim Trainieren und in der Physiopraxis Lindner. Eine schöne Zeit kann man hier verbringen. Und ihr, liebe Zuhörer, schaut in die Shownotes und in 2 Wochen wieder vorbei beim nächsten Podcast von Geschichten, die das Leben schreibt, mit einer neuen spannenden Geschichte. Bis dahin folgt, liked, teilt und bis in 2 Wochen. Macht's es gut. Servus.
Servus. Dankeschön.
Das war Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Meyer. Weitere Infos findest du auf www.harrymeyer.de.